Wir müssen jetzt schnell arbeiten. Jetzt kommt ein sehr wesentliches Thema. Das letzte Prinzip über literarische Struktur, das wir behandeln, und vielleicht das Heftigste. Und ab jetzt, was ich jetzt sage, sind Dinge, die ich gelernt habe von Dr. David Gooding, einem Mann, in dessen Schuld ich sehr tief stehe. Prinzip 5, ich habe hier aufgeschrieben, die literarische Form kann die wichtigen Fragen nach der Auswahl des Materials, besonders bei Erzählungen oder Geschichtsbüchern, und nach der beabsichtigten Bedeutung der berichteten Geschichten beantworten. Es ist vielleicht nicht schwer zu verstehen, was der Text sagt. Ich glaube, der Großteil von uns, fast wenn nicht alle, sind wirklich positive, wachsende Christen, die bibelorientiert sind. Wir können schon sagen, was die Bibel sagt. Römer Kapitel 3, schau es wieder an, und wir können davon etwas sagen, was es sagt. Und sogar, was der Text bedeutet. Aber warum der Schreiber uns von diesem Ereignis berichtet, oder welche Bedeutung er eine Geschichte zumisst, ist doch schwer. Wenn der Schreiber selber die Frage nicht ausdrücklich beantwortet. Wir glauben aber, dass der Heilige Geist uns hier helfen kann. Hier ist ein Beispiel. Lukas 1 bis 4 lesen wir heute Morgen. Lukas schreibt ein Geschichtswerk. Welche Erwartungen setzt der moderne Mensch auf ein Geschichtswerk? Wir erwarten nicht nur Berichterstattung der gesammelten Fakten, wir wollen eine Erklärung ihrer Bedeutung. Welche Bedeutung haben diese Entwicklungen? Wie hängen sie zusammen? Die mannigfaltige Bedeutung eines Geschichtsereignisses macht Reflexion, Beurteilung und Kommentar erforderlich. Und all das finden wir in einem modernen Geschichtswerk. Aber das findest du nicht in der Bibel. Lukas Evangelium schreibt, in der Form eines hellenistischen Geschichtler. Zum Beispiel, wenn er redet von Johannes dem Täufer, er sagt, wer war der hohe Priester, wer war der amtierende Person. Einige Male sind solche Dinge gesagt, wie ein hellenistischer Geschichtler sagen würde. Und er berichtete die Geschichten und er sagt, er tut das mit einer bestimmten Zielsetzung. Aber mit sehr wenigen Ausnahmen gibt er keinen Kommentar. Du wartest vergebens auf eine Erklärung, warum erzählt er mir die Geschichte? Und es ist desto problematischer wegen der mannigfaltigen Bedeutung eines Geschichtsereignisses. Beispiel. Der Abbruch der Berliner Mauer. Lesen wir einen kurzen Absatz über den Abbruch, über das Ereignis im November, der Abbruch der Berliner Mauer. Das hat so eine mannigfaltige Bedeutung. Es ist nicht genug, heute zu sagen, die Berliner Mauer ist abgebrochen. Denn das hat zuerst einmal politische Bedeutung. Das war ein Riesenschritt in die Richtung der Wiedervereinigung Deutschlands. Das ist ein wichtiger politischer Schritt. Es sind jetzt 20 neue Parteien. Zugelassene Parteien in der DDR, stellt euch das vor, der Weg zur Demokratie. Drittens ist das ein politisches Ereignis, ähnlich ein Schritt in Richtung der Bewältigung der Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg, das Ende von einem Ära der Diktatoren in Europa. Aber Brüder, das ist auch ein wirtschaftliches Ereignis. Es gab keine Apfelzinen oder Bananen in 100 Kilometer Reichweite der ostdeutschen Grenze nachher. Und die Smoke-Alarms in etlichen Parkhäusern in der Bundesrepublik sind aufgegangen wegen den Trabis, die 200 Mal so viel Verunreinigung in die Luft tun als ein Cut-Auto. Tatsächlich. Es hat mit EEG-Mitgliedschaft zu tun. Es hat mit der Arbeitsmarkt zu tun in der Bundesrepublik und mit der Wohnungssuche. Der Abbruch der Berliner Mauer hat aber auch militärische Bedeutung. Wird die DDR eines Tages NATO-Mitglied werden? Wird ganz Deutschland neutral sein? Es hat etwas mit dem Lebensstandard zu tun. Sowohl drüben als hier. Such eine Wohnung heute. Und schau, wie viel du bezahlst für eine Wohnung heute. Es hat mit Umwelt zu tun. Diesen ganzen Travis durch die Weltgeschichte. Aber auch auf der anderen Seite. Ein Atomkraftwerk wird jetzt abgeschaltet im Osten. Glaubst du, das wäre möglich in den Tagen von Honecker? Oder vor dem Abbruch der Mauer? Tourismus. Ganz eine Schar von Mauerspekten waren unterwegs in die DDR. Ich habe gehört einen Bericht am Radio von DDRler, die zum ersten Mal auf der Küste in Spanien waren. Das war für sie der Himmel. Es hat aber auch persönliche Bedeutung und religiöse Bedeutung. Die Sekten machen sich auf in der DDR. Und es hat auch für uns. Für unsere Gemeinden bedeutet. Die christliche Gruppe Campus für Christus wird unterwegs sein, Leute zu kaufen in der DDR. Aber es hat auch Bedeutung für den Bund, weißt du? Bis jetzt hat man immer gesagt in der DDR, weißt du, so sinngemäß, ja, was Hitler zusammengefügt hat, lass niemand schaden. Und jetzt, was wird in der DDR? Wegen der Mauer. Seht ihr, was ich meine, das Problem mit Geschichte? Wer wird eine vollständige Geschichte erzählen? Und Geschichte hat mannigfaltige Bedeutung, ein Ereignis. So, Lukas redet von einer Totenauferstehung. Der Sohn von dem Witwe von Nain ist auferweckt worden. Gut. Ein Kapitel später, wieder um eine Totenauferstehung. Ja, was zeigt das? Ja, das lass alles bestätigt werden durch zwei oder drei Zeugen, sagt er. Wieso? Ich weiß, dass der Herr das tun kann. Und der Herr in Markus Evangelium treibt den Dämonen aus und ein paar Seiten später noch ein paar Dämonen aus und nach ein paar Seiten später noch ein paar Dämonen aus. Was sollen wir? Ja, der Herr kann Dämonen austreiben. Aber das ist alles, was er sagen wollte. Wieso, sagt er uns? Das, was er sagt. Das Problem ist, dass Lukas seine Geschichte schreibt wie seine Zeitgenossen und Vorgänger, die Alten. Und das ist ein Problem für einen modernen Prediger. Wenig Kommentar. Die biblische Geschichte des Alten Testaments schrieben auch wenig Kommentar und haben Quellenangaben selten gegeben. Etwas, was natürlich und selbstverständlich ist für uns. Du, ich lese ein Buch, heute ein christliches Buch, und ich sehe keine Quellenangaben. Das ist eine der ersten Sachen, wo ich nachschaue. Ich schmeiße das Ding weg. Es interessiert mich nicht. Weil du zitierst etwas ganz Wunderbares von Karl Marx, aber ich kann das nicht von der Kanzel sagen, denn ich weiß nicht, wo das wirklich her hast. Weißt du, was ich meine? Für mich ist eine Quellenangabe ganz wichtig in dieser Zeit. Haben keine Quellenangaben. Abgesehen von Kapitel 1 und 2, wo Lukas sagt durch die Blume, dass er persönlich mit Maria geredet hat. Sie hat es aufbewahrt in ihrem Herzen und er kann die ganze intime Geschichte weitergeben. Aber abgesehen davon, woher hat er sein Material? Jeder Geschichtler hat es angeführt heute. Aber die Alten nicht. Auch die alten Griechen nicht. Aber die alten Griechen und die alten Hebräer, erkennt man langsam, ordneten ihr Material als Literatur. Wenn man, wie sagt man Thucydides auf Deutsch? Ich weiß nicht einmal, ich kann nicht Deutsch. Thucydides, der große griechische Geschichtler. T-H-U, sagen wir, Thucydides. diese unmögliche Aussprache eines Amerikaners. War ein großer Geschichtler, ich weiß nicht einmal, wie man es sagt auf Deutsch. Der hat auch keine Quellenangaben gegeben, obwohl er bekannt war dafür, dass er die Quellen auf den Grund gegangen hat. Und er hat auch keinen Kommentar gegeben. Er hat seine Geschichten so geordnet, dass die Geschichte ihr eigene Kommentaren war. Er hat zum Beispiel Reden von bekannten Männern angeführt. Und zuerst den Reden von diesem Mann. Und dann dem gegenüber in seinem Bericht den Reden von einem anderen Mann. Und der Leser selber sieht die Ironie in den zwei Aussagen. Oder der Humor. Und er schließt seine eigene Schlüsse durch eine literarische Betrachtung seines Werkes. Und das wirft eine interessante Frage auf. Könnte es sein, dass Lukas auch die Bedeutung seiner Geschichten und wieso er sie so geordnet hat und worauf er eigentlich wollte, preisgibt, wenn die Geschichten liest, in ihr ursprünglichen Zusammenhang und du vergleichst die Geschichten, die er gegenübergestellt hat. Die alten Geschichtler, so oft erkennt man ihren Urteil über die Geschichte, wie sie ihre Geschichte geschrieben haben. Was will Lukas sagen, wenn er schreibt von der Auferstehung des Sohnes der Witwe von Nain? Welche Bedeutung hat die Geschichte? Du sagst, die Macht Jesu. Oder der Erweis seiner Gottessohnschaft durch den Heiligen Geist als Gottes Sohn erwiesen durch Totenauferstehung. Römer 1. Oder vielleicht das Erbarmen des Herrn Jesus würdest du predigen. Das wäre eine gute Möglichkeit, weißt du, innerlich bewegt, diese Witwe ganz alleine, ihr einziger Sohn ist gestorben und innerlich bewegt, lesen wir in dem Text. Vielleicht wäre dein Predigt, weißt du, es ist wichtig, die Frage zu stellen, denn du wirst wissen, warum Lukas er schrieb, deswegen, unter anderem, weil du predigen wirst, das Gleiche. Der Herr ist innerlich bewegt, ist vielleicht der Titel von deiner Predigt. Oder die Berührung Jesu. Ein interessanter Gedanke. Aber dann kommst du zur Auferstehung der Tochter Jairus. Welche Bedeutung hat das? Okay, Predigt Nummer 2. Die Macht Jesu B. Der Erweis seiner Gottessohnschaft B. Oder was sagst du darüber? Sagst du, ja, wir haben eh letzte Woche geredet über Totenauferstehung in Kapitel 7 und heute wollen wir mehr Zeit gewinnen für das andere, so wir. Was sagst du da? Wir wissen, was Lukas schreibt, was es bedeutet, aber welche Bedeutung Lukas im Sinn hatte, ja, das ist schwieriger. Drei Bereiche unserer Untersuchung. Schau auf eure Unterlagen. Zuerst einmal die Auswahl und besondere Betonung des Materials. 10 Geschichten über Menschwerdung. Matthäus ist der zweite mit 5 Geschichten. Das heißt, das wird ihm wichtig sein. Die wiederholte Ideen, die das gemeinsame Thema der Geschichten, die Einblicke in den Urteil des Schreibers preisgeben. Es ist interessant. Du kannst die Bibel so lernen. Lukas Kapitel 6 zum Beispiel, oder 5. Der Fischzug des Petrus, die erste Jünger, das predigst du. Gute Textpredigt, Halleluja. Vers 12 bis 15, die Heilung des Aussätzigen, das war ein guter Predigt, gut. Nach der Heilung des Aussätzigen, die Heilung eines Gelähmten, gut. Das sind alle gute Predigttexte. Rechtes Vergelten und Feindesliebe. Und bis Vers 35, 36 bis 37, Warnung vor dem Richten. Gut. Dann Gleichnis vom Haus auf dem Felsen, ein wunderbarer Predigt. Dann Kapitel 7, Vers 1. Und du hast einen Haufen von wunderschönen Perlen. In allen Predigten sagst du uns, was der Text sagt, was der Text bedeutet und wie wir das anwenden können in unserem Leben. Sie sind wunderschöne Perlen. aber ohne Faden durch die Perlen. Und Geschwister, 40 wunderschöne Perlen sind wunderschön, ob sie in einer Halskette sind oder nicht. Aber 40 wunderschöne Perlen und eine Halskette sind doch zweierlei, nicht wahr? Ist das nicht wahr? Und wenn du bis jetzt schöne Perlen gebracht hast, sei nicht entmutigt. Eine Perle ist eine Perle. Aber wenn Lukas eine Halskette geschrieben hat, das wäre doch interessant zu wissen, denn das wird uns diese Perlen in einem ganz auf diese Perlen ein ganz anderes Licht werfen. Drittens, wie der Autor seine Berichterstattung ordnet. Sind die Geschichten chronologisch oder thematisch geordnet? Lukas ist nicht immer chronologisch. Zum Beispiel in Kapitel 3 ist Johannes der Täufer eingeschlossen im Gefängnis. Ein paar Verse später taufte Jesus. Wie er das getan hat? Aber es war nicht chronologisch. Lukas ist fertig mit Johannes dem Täufer für eine Weile. Und er erwähnt ihn nicht einmal bei der Taufe. Er wird gar nicht erwähnt. Nur Jesus und der Vater und der Heilige Geist. Oder Kapitel 9, Vers 51, sahen wir früher heute, der macht seine Reise nach Jerusalem, denn es ist jetzt Zeit zu sterben. Aber du liest weiter und es sagt Rede ist von 4 weiteren Reisen nach Jerusalem. Es war nicht die letzte in der Ordnung des Buches, aber es war die letzte chronologisch. So ist die Ordnung des Materials chronologisch oder thematisch geordnet. Welcher Einfluss übt die Ordnung der Geschichten auf den Gedankenfluss aus, auf die Kette der Perlen? Setzt eine Geschichte das Thema des Vorherigen fort? Oder unterbricht sie den Gedankengang? Gibt es eine fortschreitende Entwicklung dieses Themas? Wenn wir eine Gruppe von Geschichten mit ähnlicher Thematik entdecken, gibt es Bewegung zu einem Höhepunkt? Eine berechtigte Frage. Wäre wichtig für einen Prediger. Sind die Geschichten so geordnet, dass eine Struktur ergeben, wo Geschichten einander gegenüberstehen? Ergeben sich neue Einblicke ins Thematik durch das Vergleichen und Entgegensetzen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir haben eine Struktur gesehen heute von 1. Samuel Brief. Und wir haben gesehen, wie der Schreiber verschiedene Dinge einander gegenübergestellt hat. Wieso? Auf dass wir schöne Strukturen dann sehen in der Bibel und sagen können, schau mal, wie herrlich die Bibel ist. Nein. Wir wollen vergleichen, was die Geschichten sagen. Was sind die Ähnlichkeiten? Okay. Und was sind die Unterschiede? Und das ist für uns eine große Hilfe. Unter Umständen, wenn eine Struktur vorhanden ist, dann untersucht man die Glieder, die beieinander sind, und setzt sie zugleich entgegen. Und das, glaube ich, von all dem, was ich heute über Literaturstruktur gesagt habe, ist das Wesentlichste. Nehmen wir ein Beispiel. Wir müssen jetzt per Steno reden. Lukas Kapitel 7, Vers 1. Lukas 7, 1. Das Erste, was man tut in einer solchen Situation, ist ein Inhaltsverzeichnis zu machen. Ihr habt bemerkt, wie wir das versuchten bei Apostelgeschichte. Ein Inhaltsverzeichnis. Nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Hier beginnen wir unsere Betrachtung. Wie wir sehen, hier ist der Abschluss von der Predigt auf der Ebene. Und der Abschluss wird ganz deutlich gemacht. Er ist jetzt fertig mit seiner Rede, Kapitel 6. Jetzt beginnt etwas Neues. Die erste Geschichte. Übrigens, eine Geschichte mit ein Großteil der Berichterstattung ist Sondergut. Zum Beispiel, er sandte Älteste der Juden zu Jesus, Vers 3, und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn angelegentlich und sprachen, er ist würdig, dass du dies gewährst, denn er liebt unser Volk und er selbst hat uns eine Synagoge gebaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach tretest. Diese Einzelheiten liest man nur in Lukas. Und bezeichnenderweise, die Frage, er bat ihn, dass er komme und seinen Knecht, dir Zozo, hindurch errette. Durch seine Krankheit hindurch. Dann eine Geschichte, die nur in Lukas ist, die zweite Geschichte, die Auferweckung des Jünglings von Nain. Nur in Lukas. Und hier, es geschah bald danach, die zwei Geschichten sind verbunden durch diese Bindeglied. Die Geschichte von einem, der gerettet wird vom Tod, und der zweite war schon tot. Er ist auferstanden. Dann die Frage des Täufers und Jesus' Antwort und Zeugnis über ihn. Eine Geschichte über seine Erwartungen. Dann Kapitel 7, Vers 26, Jesus' Salbung durch eine Sünderin. Nur in Lukas gefunden. Nur in Lukas. Und da im Schwanz, wo der Stachel meistens ist, liest man diese Worte, Vers 50, Frau, dein Glaube hat dich Zozo gerettet. Geh hin in Frieden. Und es geschah danach, wiederum das gleiche Bindeformel, und eine andere Geschichte, nur in Lukas, von Frauen, die geheilt wurden. Und dann das Gleichnis von Seemann, ein Gleichnis, das man in allen vier Evangeliumsberichten findet, es ist ein ganz normales Ding, aber in Lukas ist ein Satzteil, der nur in Lukas ist, und hier ist er, Vers 12. Dass sie nicht glauben und errettet werden. Nur in Lukas. Und dann ein zweiter Satzteil in Vers 15. Nur in Lukas. Gute Boden, welche mit einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Nur in Lukas. Gleichnis von der Lampe, die wahre Verwandten Jesu, Stillung des Sturmes, Heilung des Besessenen aus besessenen Gerasenes. Das sind bekannte Geschichten in allen Evangelienberichten. Aber Vers 36 von Kapitel 8 hat nur Lukas. Nur Lukas. Und dies aber geschehen hatten, verkündigte ihnen, wie der Besessene Zozo gerettet wurde. Nur in Lukas. Vers 43, die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Niemand geheilt werden könnte. Sie konnte geheilt werden von niemand. Und das ist eine interessante Geschichte, dass Lukas das so schreibt. Markus schreibt, Oh, die Frau hat 12 Jahre lang gelitten und sie hat ihr ganze Habe gegeben zu den Ärzten und sie hat viel gelitten durch ihre Hände und ihr ist nur schlimmer geworden. Was wird Lukas, der Arzt, schreiben über die Ärzte? Sie konnten ihr nicht helfen. Weißt du, die Ärztekammer war immer eine Macht, mit der man rechnen musste. Lesen wir weiter. Der Stachel ist wiederum im Schwanz, Vers 48. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich, was? Gerettet, sagt der Text. Geh hin in Frieden. 49, er redet wiederum zum Jairus. Jesus, als er dies hörte, antwortete ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird was? Gerettet werden, oder? Und dann kommt die große Geschichte in Kapitel 9. Ich frage euch, liebe Brüder, was wäre das Thema in dieser literarischen Einheit? Ah ja, so und so. Sowieso. Oder? Und wie haben wir das erkannt? Ein häufig wiederholtes Thema oder Begriff. Erstens, Sondergut. Zweitens. Und das erstreckt sich über diesen Abschnitt. Interessant ist das Thema kurz vorher, Kapitel 5 und 6. Weißt du, was es ist? Es ist Sünde. Es ist Sünde. Soll ich das ganz kurz demonstrieren? Oder glaubt ihr mir? Ein anderes Mal vielleicht. Wir wissen zumindest, was das Thema hier ist, Rettung. So, wir haben hier 8, 9, 10 Geschichten über Rettung. Heißt das Rettung 1, 2, 3, 4, 5, 7, der Herr ist unser Retter. Oder sagen alle Geschichten das gleiche über Rettung aus? Gibt es hier eine Struktur zu erkennen? Wie würde man wissen, was die Struktur dann ist? Man schreibt die 10, stichwortweise die 10 Geschichten auf. Und man beginnt nachzudenken. Hauptmann in Kapernaum. Sein Knecht ist krank. Die Synagogvorsteher, die Juden von der Synagoge sind bereit, sich einzusetzen für diesen jüdischen Proselyten oder zumindest jüdisch freundlichen Mann. Sie gehen hin zu Jesus. Brüder, es geht um Rettung. Rettung von was? Es war Rettung von Tod. Er war todkrank. Und wie wird man gerettet von Tod? Die Leute von der Synagoge kommen hin und sie sagen: Jesus, er ist würdig, dass du ihm hilfst. Denn er liebt unser Volk und er hat viele gute Werke für uns getan. Und Leute, das ist wirklich bezeichnend, wenn man die damalige Literatur anschaut. Die Juden wurden verspottet von den Römern. Oh, wie es hergezogen wurde über sie in dem Theater. Sie hatten für die Juden nichts übrig und umgekehrt. Und hier war ein Mann. Du musst dir das vorstellen. Denk an dein Gemeindehaus da. An den Versammlungsraum. Vergessen wir die Kinderzimmer, das ist was anderes. Aber das ist schöner Versammlungsraum. Und ein einziger Mann, der nicht deiner Herkunft ist, aus Respekt vor deinem Gott, er finanziert das alleine. Rettung von Tod? Er ist würdig. erlebt und er tut gute Werke. Du fragst Leute in dieser Welt, wie wird man gerettet vom Tod? Was werden sie sagen? Die Leute, die leben und tun gute Werke, sie sind würdig. Aber was sagt der Hauptmann? O Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dach kommst. Sprich ein Wort und sie wird gerettet. Und er wird gerettet. Und was sagt Jesus? Seine Antwort? So einen großen Glauben habe ich nie gesehen in Israel. Oh, wie wird man gerettet von Tod? Durch Würdigkeit? Durch Liebe und guten Werken? So großen Glaube. Oh, jetzt habe ich mein Predigtthema, oder? Aber ist das die ganze Geschichte? Und es geschah danach, dass er in eine Stadt ging, genannt Nein. Und viele seiner Jünger und eine große Volksmenge kamen da, und es war ein Trauerzug. Eigentlich wissen wir nicht, wie wir begraben sollen, denn es gibt kein... Jesus hat jedes Begräbnis hier kaputt gemacht, was wir in der Bibel sehen. Da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Eine große Volksmenge ist da. Er trat hinzu, rührte die Bahre an, der Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, hör mal zu, steh auf. Weißt du, Lukas ist dramatisch. Und der Tote, nicht der junge Mann, der Tote setzte sich auf. Weißt du, der Tote setzte sich auf, ja? Und dann ein ganz besonderes Wort ist hier im Text. Und er gab er ihm seine Mutter zurück. Und Gebrüder, es gibt einige verschiedene Begriffe für geben in der Bibel. Er hätte so tun können. Oh, Lady, es tut mir sehr leid wegen Ihrem Sohn. Tut mir sehr, sehr leid. Sagen Sie mal, wie oft gehen Sie eigentlich in die Synagoge? Oh, das ist ziemlich selten. Wissen Sie, was würden Sie tun, wenn ich Ihnen Ihren Sohn lebendig zurückgebe? Das ist Geben an Bedingungen geknüpft. Aber dieses Wort ist ein ganz anderes. Es ist ein bedingungsloses Geben. Wie wird man gerettet vom Tod? Könnt ihr an eine andere Bibelstellung denken? Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Geist, der wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Und was hat Gott getan? Er hat uns mit... Und wir waren Kinder des Zornes. Gott aber... Der Reich ist an Erbarmen. Oh, wie innerlich bewegt ist er. Wegen seiner großen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat uns, als wir tot waren, lebendig gemacht und mit sitzen lassen. Mit sitzen lassen in den himmlischen in Christus. Und wie hat er das getan? O liebe Brüder, denn aus Gnade seid ihr errettet. Mittels des Glaubens. Nicht aus euch, oh nein, es ist nicht Würdigkeit. Hör mal, was der Hauptmann sagt. Nicht aus Würdigkeit. Nein. Es ist Gottes Gabe. Nicht aus Werken von Liebe
eure Werken, auf das niemand sich rühme.
Oh. Diese zwei Geschichten mit Es geschah danach für als Bindeglied gehören irgendwie zusammen, oder? Aber ist das die ganze Geschichte? Rettung geht ein bisschen weiter als das, oder? Wir sind nicht gerettet durch Liebe. Wir sind nicht gerettet, weil wir würdig sind. Wir sind nicht gerettet wegen guten Werken. Das ist eine Gabe an Glauben, Brüder. Aber ist das die ganze Geschichte? Und dann liest man weiter, dass Johannes der Täufer und das Ganze, seine Erwartungen. Und dann kommen zwei Geschichten. Natürlich zwei Geschichten, die nur in Lukas sind. Und es sind zwei Geschichten über Weiberleid. Frauen. Über Frauen. Es gab eine Frau, sie kam zu Jesus, und der Pharisäer, der Simon, der konnte es gar nicht verstehen, wie Jesus Kontakt haben könnte mit einer solchen Frau. Und er sagte ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Gut, das wissen wir eh. Aber genau wie bei Cornelius, oder? Oder ist es anders? Und nach dieser Geschichte kommt eine wiederum eine Es geschah danach. Aha. Eine ähnliche Struktur. Könnte es sein, dass man die erste und zweite Geschichte mit der dritten und vierten vergleichen soll? Wir sind nicht gerettet, weil wir würdig sind durch Werke und Gut und Liebe. Wir sind gerettet aus Glauben und aus Gnade. Und Errettung ist ein Geschenk, eine Gabe an Glauben. Was haben diese Geschichten zu tun damit? Hier ist eine Frau. Sie weiß einiges von Sünde. Sie kommt zu Jesus. So überwältigt von diesem Jesus, dass sie seine Füße mit Tränen benetzt. Und in ihrer Verlegenheit, oh, was habe ich getan? Sie nahm ihre Herrlichkeit und sie hat die Tränen gewaschen, weggewaschen von seinen Füßen mit ihren Haaren. Und Simon der Pharisäer, er kann das nicht verstehen, wie soll dieser Prophet Kontakt, was ist das für Kontakt, mit solchen Weibern haben? Wie kann das sein? Die Antwort Jesu, Simon, ich kam in dein Haus. Simon, du hast keinen Kuss für mich gehabt. Es wäre selbstverständlich, Simon. Du hast sie hört nicht auf, mich zu küssen. Du hast kein Öl für mein Haupt, Simon. Sie hat meine Füße gesaugt. Simon, wie kann es sein, dass ich in Berührung bleibe mit einem solchen? Simon, sag mir mal, wer liebt mehr? Wir haben 50 Denare vergeben wir oder 500? Oh, 500, Herr. Ja, Simon. Wie kann ich Kontakt mit dir haben? Oh, Simon, sie liebt viel im Gegensatz zu dir. Denn sie weiß, sie ist von vielen vergeben. Oh, ich habe gemeint, dass Rettung und Liebe nichts miteinander zu tun haben. Wir sind nicht gerettet durch Liebe, oder? Aber liebe Brüder, wenn du gerettet bist, ist das Ergebnis von wirklicher Errettung Liebe für deinen Retter. Gefolgt haben und da waren bei seinem Grab. Das waren aber Frauen. Manche ganz angesehene Frauen, Maria von Magdala, das ist ein Titel übrigens, das ist ein Titel von Magdala, Maria Magdalena. Und sie hat eine interessante Vergangenheit. Und die Frau von dem Verwalter von Herodes.
Und hier waren diese Frauen, und sie wurden gerettet von verschiedenen Geistern. Und sie dienten dem Herrn mit ihrer Habe.
Leute, nicht alles ist so romantisch im Werk des Herrn. Kartoffel schälen, Brot backen, Wäsche machen, Sandalen flicken und die Finanzierung des evangelistischen Feldzuges unternahmen diese Frauen.
Oh, wenn es geht um Rettung, bist du, bin ich nicht würdig. Es wird nicht geschehen aus Liebe, es wird nicht geschehen, weil du gute Werke tust. Es ist ein reiner Geschenk, ein reines Geschenk an nachten Glauben. Aber wenn du gerettet bist, wird das Ergebnis sein Liebe und guten Werke.
Wenn wir das Evangelium predigen, wenn wir die Christen unterweisen über die Errettung, bitte zeigen wir beide Seiten. Denn aus Glauben seid ihr errettet, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Es ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme.
Denn ihr seid Gottes Meisterwerk, geschaffen zu guten Werken, auf das ihr in ihnen wandelt. Bitte vergesst nicht Vers 10. Denn das ist ein wesentlicher, ein untrennbarer Teil von Errettung. Und wir brauchen das in den Versammlungen. Denn wir sind voll mit Leuten, die meinen, ich bekehrte mich in der Kinderarbeit und ich lebe halt mir, so wie ich will. Und sie sind nicht gerettet und sie sind unterwegs zur Hölle, wenn sie nicht umkehren. Weil sie in vielen Fällen eine verfrühte, verforcierte Entscheidung treffen für etwas, was sie damals und heute auch nicht verstehen. Und das ist das Evangelium. Und das ist der Zustand in Versammlungen in vielen Ländern, wo wir nur eine Seite betont haben, ohne die Verantwortung.
Es ist nicht, dass sie gerettet waren und jetzt verloren sind. Das gibt es nicht, Brüder.
Das Problem ist, dass wenn wir reden über Rettung, wir reden meistens über nur eine Seite. Und Lukas redete über zwei.
Und wenn wir schon an diese Frauen denken, ist ganz interessant, die andere Geschichten in Betracht zu ziehen. Ihr bekommt das alles fotokopiert, bitte vergeudet eure Zeit und Tinte nicht. Diese Frau kam zu dem Herrn Jesus von hinten, gell? Sie kam von hinten. Er lag zu Tisch, auf seinen linken Ellbogen, er aß mit dem rechten, er redete zu den sonstigen Gästen, zu Simon. Sie kam von hinten, sie benetzte seine Füße mit Tränen und hatte Kontakt mit ihm.
Simon konnte es nicht glauben. Wie kann es sein, dass er Kontakt hat mit ihr? Kennt er sie nicht?
Wenn er ein Prophet wäre, würde er erkennen, dass was für eine Frau das ist. Weiß er nicht, dass ihre Lebensweise sie aus guter Gesellschaft ausschließt? Und insofern hat Simon recht.
Denn die Bibel sagt, draußen sind die Hunde, draußen sind die Hure, draußen.
Sünde trennt von guter Gemeinschaft. Kennt der Herr ihn nicht?
Das ist eine interessante Fragestellung. Und ist auch eine interessante Fragestellung hier. Denn eine Frau kam zu Jesus, auch hier von hinten. Und sie meinte nur, wenn ich die Quaste seines Roches antaste, dann werde ich gerettet. Es war nicht viel Glaube, aber es war genug.
12 Jahre lang krank und getrennt von guter Gemeinschaft. Leute, wenn Jesus ein typischer Rabbiner wäre und eine solche Frau in ihrer zeremonischen Unreinheit ihn angetastet hätte, sie hätte einen Fußtritt bekommen. Denn sie war unrein. Und man sieht schließlich,
vergessen wir unsere Freunde nicht hier. Gewisse Ähnlichkeiten. Frauen, beide mit sexuellen Problemen. Diese ist ein moralisches Problem und dieses ein zeremonisches. Und beide kommen von hinten und sie greifen unsere Haare an. Aber sagen Sie das Gleiche aus? Nein, nicht genau. Liebe Brüder, wie wunderbar ist das? Stellt euch diese Hand vor. 12 Jahre lang hat sie Blut verloren. Wie viele Rotblutkörperchen werden in ihren Adern gewesen sein? Schau, die Schlanke, die Weiße, die Kranke, die schwache Hände an von einer Frau, der das Gesetz gesagt hat, du bist unrein. Aber das Gesetz hat ihr keinerlei Kraft gegeben, ihren Umstand, ihre Umstände zu verändern. Schau sie an. Ihr ganzes Leben fließt aus ihr Geschlechtsorganen. Und ihr ganze Habe verwendet sie in dem verzweifelten Versuch, wenn es irgendwie möglich ist, durch ihr Habe ihr Leben zu erretten und verlängern. Oh, das ist ein interessantes Thema, nicht wahr? Reformhaus, biologisch, organisch und so weiter und so fort, makrobiotischen Blödsinn. Weißt du, sie möchte ihr Leben retten mit all ihren Mitteln und das Gesetz verurteilt sie nur. Und ihr ganze Habe gibt sie den Leuten zu Zwecken, die ihr nicht helfen kann. Gibt es Rettung für sie? Liebe Brüder, was ist Rettung? Und wenn du Römer 7 in diesem Text nicht siehst, bist du so blind wie ein Fledermaus. Das Gesetz verlangt etwas von mir, was ich nicht tun kann. Und ich will es mit meinem Herzen, mit meinem Verstand, mit meinen Gefühlen, ich will es. Wer wird mich retten, elender Mensch, von diesem vergeudeten Leben? Und sie meinte, es wäre ein Jesuskraft, ja? Frag es nur antasten. Aber nein, es ist eine persönliche Beziehung. Jesus lässt es nicht zu. Er will eine Bekenntnis von diesem Frau. Er will, Gott sei Dank, du bist es, Jesus. Aber die Geschichten haben beide etwas mit Habe zu tun, oder? Sie diente dem Herrn mit ihr Habe und sie hat ihr ganze Habe gegeben an die Ärzte. Oh, Halleluja, Brüder, wenn der Herr uns rettet, rettet er auch unser Habe. Natürlich, wir wissen, das ist der letzte Organ, der sich bekehrt bei einem Menschen, sein Geldbeutel. Der empfindlichste Nerve, sagt Bill McDonald, in einem menschlichen Körper ist der Nerve zwischen seinem Kopf und seinem Geldbeutel. Aber was ist Rettung? Rettung von einem vergeudeten Leben. Von vergeudeten Lebenskräften. Ja. Und der Hauptmann, wir wissen, diese Geschichten hängen zusammen, wir sehen das. Aber es gibt eine Struktur hier, Brüder. Was sagen wir über diese Geschichte? Rettung? Wie erfolgt das? Oh, du brauchst nicht hierher kommen, Herr Jesus. Du bist etwa in einer Stellung wie ich. Ich bin Untergebener, ich habe jemanden über mich. Und ich habe anvertraute Autorität. Ich sage zu diesem, geh, und er geht. Ich sage zu diesem, komm, und er kommt. Sag nur ein Wort, Jesus. Was war das für Gewalt? Für Anerkennung seiner Person und seiner Gewalt. Und in dieser Geschichte? Die Rettung von Naturgewalten? Wir sind auf den Zij, die erfahrene Matrosen, haben Angst um ihr Leben. Oh Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Umkommen? Jesus steht auf und spricht ein Wort und die Elemente gehorchen ihm. Und die Jünger sagen, meine Güte, wer ist er, dass er spricht ein Wort und die Elemente ihm gehorchen. Er sagte, hier ist über diesen Nichtjuden, solchen großen Glauben habe ich nie gefunden in Israel. Er sagt zu diesen jüdischen Jüngern, na, ihr Kleingläubigen. Und wie erkennen wir, wer der Herr wirklich ist? Sicherlich durch Schriftstudium. Aber ist es nicht wie diese Männer im Boot? Letzten Endes, wenn es geht um das Kennenlernen unseres Herrn, es wird sein, in den widrigen Umständen, wo wir rudern gegen den Wind und wir sind fast verzweifelt. Und der Herr kommt. Und der Herr spricht ein Wort. Wer ist er? Beide Geschichten beantworten die Frage. Und wenn diese Geschichte die Geschichte von Rettung von einer Naturgewalt ist, hier ist Rettung von geistlichen Gewalten. Seht ihr die Progression? Eine Legion von Dämonen hat er. Aber er beachte, Jesus kommt nicht mit seinem Dämonensuchgerät. Mein Name ist Jesus. Und ich wollte dich nur fragen, Dämon, wie heißt du? Freund, Jesus hat von Frankfurt nichts gewusst. Jesus redete nicht zu dem Dämon. Jesus redete zu dem Mann. Aber die Antwort kam von dem Dämon. Und der erste Schritt zur Befreiung von geistigen Gewalten ist nicht ein Hokuspokus mit einem Dämonensuchgerät. Der erste Schritt ist die Anerkennung des Willen des Beeinflussten. Und hier war sein Wille überrumpelt von einem, so einer Herde von Dämonen. Was lernen wir hier über Rettung? Ja, es war gewaltig, gell? Diese Geschichte redet von der Verwerfung des Retters. Aber diese Geschichte redet von der Verwerfung des Retters. Johannes im Gefängnis schickt eine Botschaft verzweifelt an Jesus. Jesus entgegnet seine falsche Erwartung von Errettung. Stell dir vor, du bist Johannes der Täufer. Du hast Jesus angekündigt, jetzt ist er da. Und du sitzt in diesem stinkenden Gefängnis. Was heißt Rettung für dich? Du glaubst an die Rettung Jehovas und du hast davon geredet und Jesus predigt davon, dass der Herr die Kerker auftut. Was heißt das für Johannes den Täufer? Jetzt höre ich Fußtritte im Gang. Das ist sicherlich der Herr Jesus. Nein, es war der Henker, Leute. Und Jesus hilft ihm in seinem Zweifel. Er kehrte um und redete zu den dabei Stehenden. Was hält er von Johannes den Täufer? Seid draußen in die Wüste gegangen, nicht wahr? Oder habt ihr vergessen? Habt ihr vergessen den Spaziergang in die Wüste? Oh, ihr seid in die Wüste gegangen. Wieso? Leute in Königskleider zu sehen? Nein, die sind in Palasten. Nein, das war ein Mensch in anderen Kleidern. Oder ein Rohr in der Wüste, das wird interessant sein. Da draußen der Wind weht und das Schilf geht hin und her. Deswegen seid ihr, habt ihr den Ausflug in die Wüste gemacht, nicht wahr? Nein, Leute, ihr seid in die Wüste gegangen, um einen einzigartigen Prophet zu sehen. Und wieso tut ihr nicht, was er sagt? Ihr wart doch in der Wüste. Ihr seid getauft. Weißt du, das ist eine sehr ironische Art, den Leuten zu sagen, was habt ihr getan vor 2 Jahren im Zelt, als Richard Müller geredet hat. Und jetzt ist keine Frucht da. Aber Johannes der Täufer, nein, ja. Seine Musi hat euch nicht gefallen. Wie Kinder, die spielen und sie sagen, einer sagt, ja, spielen wir ein Begräbnis-Lied. Na, das gefällt euch nicht. So, ihr spielt ein fröhliches Lied. Das gefällt euch auch nicht. Leute, wenn Johannes den Täufer und seine Botschaft von Buße euch nicht gefällt, meine Rede wird euch nicht gefallen. Und meine Erfahrung, Brüder, ist die.
Die Theologen und religiösen Menschen, die nicht haben wollen vollständige Buße, sind die gleiche Leute, die nicht verstehen können Gnade. Das eine Lied gefällt euch nicht und das andere Lied gefällt euch auch nicht. Und ihr habt ihn verworfen und ihr werdet mich verwerfen. Die Rede ist von der Verwerfung Jesus. Und die Rede ist von der Taufe von Johannes. Aber hier ist eine Verwerfung. Wieso? Und was ist Rettung? Jesus kommt, er findet einen Dämon besessen. Er hat überdurchschnittlich viele Dämonen, ich weiß, aber er war nur ein Dämon besessen. Und wenn ein Dämon besessen kostet umgerechnet 3000 Schweine, was wird hier passieren, wenn diese Bewegung sich ausdehnt in unserer Gegend? Sie verwarfen Jesus. Wisst ihr warum? Es ging sie um ihre Schweine. Was ist Errettung? Fragen wir Johannes. Es hat mit Buße zu tun. Es hat mit einem Begräbnis in Wasser zu tun. Es hat mit einer Taufe, das Ende eines alten Lebens. Was ist Taufe? Das ist dein Abschied von deinen Schweinen, Leute. Du stürzt in den Hag herunter in das Wasser. Und lies hier Wuppertaler Studienbibel, wenn du einen Spaß haben willst. Hast du Markus gelesen über diesen Text? Es ist gewaltig. Herr Dr. XXX sagt, Markus ist ein lustiges Buch, es sagt, da wir wissen, dass Schweine schwimmen können, sind die Dämonen ertrunken. Stell dir das vor. Es ist gewaltig. Es ist noch ein Grund, das Zeug einzuheizen. Weißt du, Dämon ertrunken. Der schwachsinnige Ausleger vergisst, dass sie über einen Abhang gefallen sind. Weißt du, du kannst vielleicht auch schwimmen unter Umständen. Es kommt darauf an, wie steil und wie tief der Abhang ist. Aber lies die Wuppertaler Studienbibel, wenn ihr wollt. Aber was ist Taufe? Das ist das Ende deiner Schweine. Oh, ich weiß. Wir begehen keinen Mord, wir gehen nicht zu den Huren. Wir lesen keine Pornografie, nein, wir gehen nach Hause. Und wir sitzen vor dem Idiotenkastel und wir haben dort unser Schwein. Nein, Taufe heißt, das ist vorbei, liebe Geschwister. Wo bin ich jetzt? Das Geheimnis des Königreiches. Und wir haben gesehen, nur in Lukas steht diese Aussage, auf dass sie nicht glauben und errettet werden. Es ist das Geheimnis des Königreiches, wenn es geht um Errettung. Und beachte hier, Brüder, Symmetry. Wie wirst du gerettet? Erste Geschichte. Wie? Durch Glauben ist ein Gnade, ein Geschenk Gottes. Lies diese Geschichte. Sie hören mit einem guten und redlichen Herzen und sie glauben das Wort. Sie bringen Frucht, Leute. Und mit Ausharren. Und wenn du nicht Frucht bringst mit Ausharren, weißt du, was Jesus sagt? Du bist keine wahre Junge. Du bist kein echter Junge. Denn der echte Junge, der wirklich gläubig ist, er wird mein Wort in meinem Wort bleiben. Seht ihr, wie hilfreich es ist, die Perlen auf dem Faden anzuschauen. Aber was sollen wir sie hier sagen? Die Errettung. Hier ist es ein Geheimnis der Errettung und hier ist eine geheime Auferweckung eines Toten. Errettung? Es gibt verschiedene Phasen der Errettung. Jesus errettet von Tod. Ja, das wissen wir schon. Dieser Mann ist von Kapernaum. Dieser Mann ist der Synagogevorsteher von Kapernaum. Meint ihr, dass sie sich gekannt haben, wenn er die Synagoge gebaut hat?
Und dieser Mann weiß, dass er diesen Mann, seinen Knecht, geheilt hat aus weiter Entfernung. Wieso muss der Herr kommen, um seine Tochter zu heilen? Hast du je die Frage gestellt? Oder liest du Kapitel 7 Montag, Kapitel 8 Dienstag und es fällt dir nicht auf? Wieso? Wie war das bei deiner Errettung? Hast du Jesus jemals gesehen? Ist er je unter dein Dach gekommen? Oder? Ich nicht. Wie weißt du, dass du gerettet bist? Das ist großer Glaube. Aber bei allen funktioniert es nicht so. Er war nicht ein Jude-Freund. Und hier ist ein ziemlich hoch angesehener Jude. Manche werden errettet durch in der Abwesenheit des Herrn. Aber beachte diese Geschichte. Der Jude in seiner Verzweiflung kommt zu Jesus. Und er sagt, oh Herr, bitte komm schnell. Komm. Wir haben nicht viel Zeit. Sie ist sehr krank. Oh Herr, bitte komm. Und der Herr willigt ein. Und wir sind unterwegs. Und es sind so viele Leute um uns herum. Die Leute verdrängen uns rechts und links. Und eine Frau rührt den Herrn an. Und meine Güte, jetzt redet er mit ihr. Komm her, komm quick. Schnell, wenn du nicht jetzt kommst her. Freunde, was passiert, wenn der Herr nicht kommt? Bald? Aber der Herr lässt sich aufhalten von einer Frau. Der Herr lässt sich aufhalten. Und obwohl er angetastet wird und angestoßen wird von jeder Himmelsrichtung, er erkennt diese Frau. Oh Gott, wird Israel erretten, aber gegenwärtig, Freunde, er lässt sich aufhalten für eine Frau. Komm, Jesus. Komm, die Zeit ist bald vorbei. Und dann kommen die Botschafter. Er will es gar nicht hören, was sie zu sagen haben. Und sie bestätigen seine Befürchtung, sie ist schon tot. Was heißt Errettung? Oh, liebe Brüder, Errettung ist nicht nur das, was wir meistens unter Errettung meinen, meine Bekehrung, und ich bin gerechtfertigt vor Gott. Errettung hat eine zukünftige Bedeutung, wenn der Herr kommt. Eine geheime Errettung. Es waren nur die Gläubigen da. Und das kleine Mädchen, die schon entschlafen war. Der Herr sagte, sie schläft. Aber wir wissen, was der Herr meint, wenn er sagt, sie schläft. Das Gleiche, was er gemeint hat bei Lazarus. Schlaf ist ein todesähnlicher Zustand, aber ein vorübergehendes. Und ihr Zustand des Todes war auch vorübergehend. Sie schläft, bis der Herr persönlich kommt. Und das kleine Mädchen öffnet ihr Augen. Und das Erste, was sie sieht, oh, Mutti, Vati, da ist der heilige Apostel Johannes. Und der heilige Apostel Petrus. Und er sieht ziemlich streng aus. Das wird der Jakobus sein. Und schließlich der Herr. Oh, liebe Brüder, liebe Schwester. Entschuldigung, ich vergesse, mit wem ich rede. Liebe Brüder, Rettung ist ein sehr großes Thema, nicht wahr? Und Rettung wird eines Tages vollständig sein. Und wenn sie gläubig waren, wirst du deine Mutter, wirst du deinen Vater, wirst du die heiligen Apostel, wirst du den Herrn selbst sehen. Habe ich dir nicht gesagt, sagte dem Synagogevorsteher, wenn du glaubst, sie wird gerettet werden? Das ist die Spannung der Errettung. Ja, Errettung ist vielleicht viel größer, als wir zuerst meinten. Und vielleicht, obwohl es untergeordnet ist. Ich möchte es ja nicht überbetonen. Ich habe etwas hier gelernt, ich bin davon begeistert. Ich kann dir nicht sagen, ich studiere die Bibel mit neuen Augen. Aber ich will es trotzdem nicht überbetonen. literarische Struktur ist ein sekundärer Diener von anderen biblischen Prinzipien, die ihr wohl kennt und praktiziert. Darf ich zum Schluss Worte aus dem Kommentar According to Luke von Professor David Gooding lesen? Der gegenwärtige Schreiber betrachtet die literarische Struktur, um seine Auslegung in zweifacher Hinsicht zu regeln. Erstens, wenn der Autor zwei Geschichten einander gegenüber in einer symmetrischen Struktur gestellt hat, wenn der Autor das gestellt hat, wird der Ausleger dadurch zur Betrachtung der Ähnlichkeiten und der Verschiedenheiten zwischen den zwei Geschichten gezwungen und dadurch Aspekte der Geschichte unter die Lupe zu nehmen, die er sonst übersehen oder als unbedeutend betrachtet hätte. Zweitens, kann man jeden Auslegungsvorschlag dadurch prüfen, dass man fragt, ob der Vorschlag in dieser Struktur einen Sinn ergibt. Der Autor wollte die Geschichte in diese Struktur hineintun. So, das heißt, das, was ich als Auslegung für diese Geschichte vorschlage, ergibt das einen Sinn in dieser Struktur. Der gegenwärtige Schreiber erachtet literarische Struktur als ein praktisches, aber sehr untergeordnetes Mittel zum volleren Verständnis der detaillierten Bedeutung und des Gedankenflusses einer Erzählung. Sobald die Funktion erfüllt ist, soll man die Struktur gefälligst vergessen. Und wenn sie diese Funktion nicht erfüllt, ist die Struktur von geringem Wert. Ich vertraue, wenn wir mehr mit dem Studium der literarischen Struktur, mit rhetorischer Kritik zu tun haben, dass sie immer eine untergeordnete Rolle spielen wird und dass sie immer diese praktische Funktion hat, sonst ist das so etwa Bibelmonopoly. Es hat keinen Sinn.